Take on me. Take on me.
Die armen Menschen, die nur Podcasts hören, die wissen gar nicht, warum wir singen.
Nee.
Das letzte Mal schon nicht. Wir haben das nicht erklärt, Herr Kollmann.
Nee. Ganz kurz, wir hören mit unserer Radioshow, die freitags immer läuft, 16 bis 20 Uhr, hören wir auf. Und genau in dem Moment, ja, wo wir aufhören, drücke ich einen Knopf. Und dann machen wir Podcast. Und ja, wir singen uns immer eigentlich mit dem letzten Titel der Sendung in den Podcast rein.
Eigentlich sollte man sich nicht erklären, nur weil man singt. Man sollte einfach viel öfter im Leben singen.
Ja.
Nur Herr Kollmann nicht.
Können
wir loslegen?
Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
Ich habe diese Woche ja auch einen neuen Titel für Sie einstudiert, Frau Hoffmann. Ja?
Ja.
Ja. Habe ich in der Sendung heute schon präsentiert, aber Sie waren nicht so wirklich begeistert von, hatte ich so das Gefühl.
Vielleicht war ich auch einfach ein bisschen abwesend.
Ja, aber wieso denn? Das war doch ein schöner Titel, den ich Ihnen da performt habe heute.
Weil ich meinen eigenen hatte.
Ja, welchen hatten Sie?
Hier, ich habe mir einen gedreht.
Wo ist denn das schon wieder hier jetzt eigentlich?
Haben Sie das her? Habe ich geschenkt bekommen. Ich weiß nämlich von wem, von einem anonymen Spender. Der hat mir die Beatsticks Hand in Hand. Aber an der Spieluhr.
Stellen
Man
Sie
kann
sich
ja nicht
da,
immer nur für Elise, aber das kann ich auch.
Stellen Sie sich da abends nach der Sendung noch so ein bisschen an die Straßenecke.
Und dann drehe ich meine Minispieluhr. Kam schon ein Euro zusammen.
Dabei, Sie verdienen ja mehr als ich, glaube
so
ich, ne?
So ein Mitleidseuro.
Habe ich mir mal sagen lassen.
Vielleicht.
Ja. Gucken Sie mal hier. Ich habe da, hab da für Sie jetzt mal ein bisschen was. Schaut, das funktioniert. Ach, das funktioniert technisch, glaube ich, gar nicht.
Warum nicht?
Ja, weil ich, nee, das funktioniert, glaube ich, jetzt gar nicht.
Nee.
Schade. Ja, ich hätte Ihnen jetzt gerne noch einen Titel. Ich mache es einfach mal trocken, ja? Dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Als ob da im Magen der Teufel los ist. Dieses Kribbeln im Bauch.
Ist das nicht von P. Werner?
Kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast überzuschauen.
P. Werner. Wo kommt das her?
Das ist P. Werner.
Ja, aber.
Kennen Sie die persönlich, oder?
Nee, aber wie alt ist der? P. Werner.
Das ist eine Frau.
Achso.
Ja, ist eine Frau.
Kribbeln im Bauch.
Dass man nie mehr
vergisst. Von welchem Jahr ist denn das?
Herr Kollmann? Da,
1991.
Ich habe gerade festgestellt, dass wenn ich singe, entsperrt sich mein iPhone nicht. Also es erkennt mich nicht, während ich singe. Muss ich mal kurz still sein, Hoffmann.
Ich erkenne sie meistens auch nicht, wenn sie singen.
Hoffmann, ich habe mir...
Gibt es noch P. Malu Werner, gibt es noch?
Das ist die Schwester wahrscheinlich.
61 Jahre alt.
Ich habe mir gesagt, Frau Hoffmann, Heinz, ab heute kein Alkohol mehr.
Gut, dass sie nicht Heinz heißt.
Gut, dass ich nicht Heinz heißt, Frau Hoffmann. Ja? Und was haben wir heute noch gelernt? Wir waren heute wieder ein sehr vielfältiges Allgemeinwissensradio.
Was denn?
Wir haben heute gelernt, dass Scheiße ist, wenn der Furz was wiegt.
Wir haben heute gelernt, warum es Schiffen heißt.
Ja, wollen Sie mal erzählen?
Haben Sie sich das gemerkt?
Ja, irgendwelche Damen aus der
18. Jahrhundert.
Folklorezeit, ja.
Folklorezeit. Aus dem 18. Jahrhundert, die trugen halt so riesige Ballonkleider, ja, mit so Reife etc. Und das, die musste man immer an- und ausziehen, wenn man pinkeln gehen musste. Und das war natürlich total, ja, unpraktisch. Also gab es so kleine Schiffchen, nannte man das, die man unter das Kleid schob. Dann konnten die Damen pinkeln und dann hat man es danach wieder rausgezogen.
Und daher kommt das Lied, dieses Kribbeln im Bauch, das man nie mehr vergisst. Was haben E-Autos und Durchfall gemeinsam?
Weiß ich nicht.
Bei beiden weiß man nicht, ob man es noch rechtzeitig nach Hause schafft.
Oh. Ach, Herr Kollmann, ich wusste gar nicht, dass Sie so dreckig unterwegs sind. Ich dachte, das wäre mein Humor.
Das hab ich
und halt. Was ist das hier überhaupt?
Das ist meine Toffifee-Schachtel, Frau Hoffmann.
Yay.
Lassen Sie mal meine Toffifee-Schachtel in Ruhe.
Wieso? Da ist doch eh nichts mehr drin. Von 3, 6, 9, 12, 15.
Ja.
Ja, Sie haben 15 dieser Dinger alleine gefuttert.
Zwischen 14 Uhr und 20 Uhr. Das ist eine lange Zeitspanne. Das sind 6 Stunden, Frau Hoffmann.
Ja? Wow. Das ist trotzdem eine Menge, finde ich.
Das ist eine sehr teuflische Schokolade, weil man kann nicht mehr aufhören. Das ist das Problem bei diesem Ding. Und Sie sind der obergrößte Teufel, weil Sie bringen mir das Zeug mal mit.
Ja. Nur nächste Woche nicht, weil da backen wir nämlich. Da gibt es genug Süßigkeiten.
Stimmt, das große Hoffmann kann man backen. Falls ihr noch tolle, leichte Backrezepte habt für Weihnachten, dann schickt sie uns doch über die Woche noch zu. Frau Hoffmann jetzt.
Backen für Spacken,
denn ich werde Frau Hoffmann nächste Woche bei Schneesturm auf dem Balkon stellen und dann wird sie dann für euch die schönsten Plätzchen für Weihnachten backen.
Wieso darf ich nicht bei Ihnen im Wohnzimmer backen?
Das ist zu viel Dreck.
Was ist denn, wenn ich da eingeschneit werde?
Das macht doch nichts, Frau Hoffmann.
Habe ich wenigstens meine Plätzchen.
Ich stelle Ihnen noch eine Schaufel raus.
Ja, also wir haben ganz tolle Rezepte von euch zugeschickt bekommen, also die einfachsten. Wir haben darum gebeten und wir haben Plätzchenrezepte zugeschickt bekommen. Und ich habe schon vorgebacken und geguckt, wie es funktioniert und es ist super einfach und super lecker. Entschuldigung. Und es ist halt super lecker. Haben Sie auch ein bisschen Zimt zu Hause?
Frau, ich bin vollkommen ausgestattet. Nur Eier besorge ich noch für Sie. Freilaufende
Eier,
ja?
Hätte ich gerne.
Ja. Bio-Eier?
Bio-freilaufende Eier.
Okay, besorge ich hier.
So.
Gut.
Apropos freilaufend. Was für eine geile Überleitung. Gefängnis.
Ja, war nicht schlecht. Ich mache Ihnen einen Strich auf die Liste. Das war jetzt das zweite für dieses Jahr.
Ja? Genau. So. Also jeder von euch erinnert sich ganz sicher an das Stanford Prison Experiment. Das wurde damals von einem...
Müssen Sie gar nicht viel erzählen, weil erzähle ich gleich.
Ach so, ja, dann bin ich halt still.
Na, also ich wollte Ihnen nur die Arbeit ersparen.
Ist in Ordnung.
Ich wollte Ihnen jetzt nur die Arbeit ersparen, dass Sie nicht nochmal...
So, wir haben einen Gast. Machen Sie doch weiter, Herr Kollmann.
Ja.
Ich drehe hier
schon,
dabei meine...
Ist schon alles vorbereitet, Frau Hoffmann.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Frau Hoffmann, 50 Jahre sind es seit dem Stanford Prison Experiment mittlerweile vergangen. Da waren Sie auch schon auf der Welt. Ein Experiment, das in den 70er Jahren ganz hohe Wellen geschlagen hat. Damals hat der Sozialpsychologe Philipp Zimbardo die Frage gestellt, was mit Menschen passiert, wenn man sie mit Macht ausstattet, die sie nutzen und missbrauchen können. Ja? Und was mit den anderen geschieht, die nicht die Macht haben, also die der Autorität ausgeliefert sind. Und genau an diesem Experiment lehnt sich nun eine neue Serie an, das Gefangenenexperiment, in der Mark Filatov alias Slavik Junge in Gefängniskluft wechselt und in einen ganz eigenwilligen Gefängnisdirektor mimt. Wir haben da auch schon reinschauen dürfen. Und dabei möchte er auf ganz humorvolle Weise mal herausfinden, was eigentlich passiert, wenn 12 zufällig in die entsprechenden Gruppen aufgeteilten Personen mehrere Tage in Haft verbringen. Und wir freuen uns sehr, heute mit ihm darüber sprechen zu dürfen. Slavik ist uns zugeschaltet. Grüß dich. Hallo.
Hallo.
Hi.
Slavik, für alle, die dich nicht kennen, also du bist Social Media Star, du bist Comedian, du bist Produzent, Drehbuchautor, ausgebildeter Schauspieler, hast dabei in diversen Filmen und Serien mitgespielt, unter anderem mit Friedrich Lau, Elias Mbarek, du bist zweifacher Comedy-Preisgewinner, bist Bestseller-Autor, hast dein eigenes Model-Label und machst seit Ende 2019 auch Musik. Jetzt mal ganz ehrlich, was gibt es, was du nicht kannst?
Das ist ein Kompliment, Dankeschön. Ich nehme das als Kompliment, das ist sehr schmeichelnd. Es ist so, dass ich immer ein gutes Team habe für die jeweiligen Bereiche und ich versuche immer das zu machen, worauf ich Lust habe und versuche in dem jeweiligen Bereich einen Menschen zu finden, die auch gut darin sind. Und ich glaube deswegen, oder nicht, ich glaube, ich weiß, dass deswegen das auch so gut funktioniert.
Super. Slavik, aber jetzt mal ernsthaft, die Frage meine ich auch ernst, mit allem Kompliment, was drinsteckt, was kannst du nicht? Kannst du kochen?
Nee, nicht so gut. Nee, nicht so gut. Nicht so gut. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dann würde ich es wahrscheinlich lernen.
Dann ist die nächste Kochshow dann mit Slavik. Ich sehe es schon.
Es stimmt, wie man Pilmeni kocht.
Genau.
Ja.
Slavik, kurz mal. Das ist nicht so kompliziert, aber das kriege ich hin.
Kurz mal zu deinem persönlichen Hintergrund, ganz kurz bevor wir über die Serie sprechen. Mit 5 Jahren bist du mit deiner Familie aus Kirgisistan nach Deutschland ins Saarland gezogen, hast da dann irgendwann das Abi abgebrochen wegen eines Jobs beim Kinderkanal und hast danach zwischen Arbeitslosigkeit und einem Job als Verkäufer bei der Telekom so ein bisschen hin und her gependelt. Was war das damals für eine Zeit für dich und wie sehr hat die dich geprägt?
Mich hat von Anfang an die Zeit geprägt, sehr stark, als wir nach Deutschland kamen, weil das war so ein Umschwung für mich, weil als wir in Kirgisistan gewohnt haben, meine Familie hatte da einen Job und ich hatte viele Freunde. Als wir nach Deutschland kamen, haben sich meine Eltern getrennt und ich bin mit meiner Mutter geblieben und ich musste früh Verantwortung übernehmen. Also ich habe als erstes die Sprache gelernt und musste viel übersetzen und musste halt schnell Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist halt die Zeit, die mich, seitdem wir nach Deutschland kamen, sehr stark geprägt hat. Und die Zeit, von der du eben sprachst, die hat mich insofern geprägt, weil plötzlich, als ich die Schule beendet habe, dann habe ich ja beim Kinderkanal als Schauspieler eine Rolle gehabt und danach war ich arbeitslos. Und diese Zeit, die hat mich sehr geprägt, weil plötzlich musst du auch für dein Leben alleine Verantwortung übernehmen als Erwachsener.
Mhm.
Also das ist, ja.
Slavik, deine Mama hat immer gesagt, dein Weg ist die Schauspielerei, du bist künstlerisch begabt und du selbst warst dir da erstmal gar nicht so sicher, bist dann aber in der Tat auf eine Schauspielschule gekommen, hast diese auch mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen, was ein Riesenglück war, hast du mal erzählt, denn dein damaliger Manager war immer der Meinung, dass dies gar nicht möglich ist, wieso?
Also als ich diese Zeit, als ich arbeitslos war, dann bei der Telekom Verträge verkauft habe, dann mit Autos gedealt habe, da habe ich überlegt, okay, was kann ich machen? Das Einzige, was mir logisch erschien, war die Schauspielschule. Und dann habe ich das meinem damaligen Agent gesagt. Und er meint, das ist nicht möglich, weil nur Menschen aus einer Schauspielerfamilie oder aus einer Theaterfamilie schaffen das, weil es bewerben sich 1000 Bewerber auf 8 Plätze pro Jahr. Also weil in der Schauspielschule wirst du nicht pro Halbjahr angenommen, sondern pro Jahr. Und das heißt, die Chancen sind so gering, dass wirklich nur die Besten der Besten auf eine Schauspielschule kommen. Und staatliche Schauspielschulen gibt es ja nicht so viele. Ich weiß nicht, wie viel gibt es in Deutschland? 10? 15? Mhm. Ich glaube nicht mal. Ich weiß es nicht. Und deswegen meinte er, dass die Chance ist eigentlich nicht da. Und als er das gesagt hat, und das zieht sich mein ganzes Leben durch, dass das nicht möglich ist, du kannst es nicht, das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass mir jemand sagt, dass es nicht möglich ist, weil jeder Mensch kann alles, alles schaffen.
Mhm. Wow.
Und das zeigst du dann irgendwann auch, denn irgendwann ging es dann bergauf. Ganz kurz noch, die Ostboys, Lawik und Wadik, das war der große Durchbruch quasi, kann man eigentlich sagen, für dich. So aus der Not heraus inspiriert, hast du mal in dem Interview gesagt, habt ihr das entwickelt, dieses Internetphänomen. Wie hat sich dieser Erfolg damals für dich angefühlt nach so einer harten und wirklich anstrengenden Vergangenheit?
Für mich ging der Erfolg richtig los, als wir jeweils unsere einzelnen Projekte gestartet haben. Da ging wirklich der Erfolg los, weil die Zeit, in der wir das Ostboys-Projekt gemacht haben, war so, dass es sich sehr lange, ich glaube, es war anderthalb Jahre, wo man kaum wirklich damit Geld verdient hat. Erst wirklich ging es los, nachdem ich mein Einzelprojekt gemacht habe und dann Zahlung auf Staatsnacken zusammen mit ProSieben Join gemacht habe. Das war, wo es wirklich, wo ich angefangen habe zu merken, wow, krass, langsam kann ich wirklich davon leben und damit Geld verdienen. Das fühlt sich bis jetzt manchmal wie ein Traum an. Also sogar gestern, weil gestern war ich bei einer Massage, also ich habe eine Massage gebucht und die hat 100 Euro gekostet für eine Stunde. Und das war damals, ich weiß nicht, als ich 18 war oder sowas. Und da hat mir jemand mal gesagt, dass er für eine Massage 100 Euro bezahlt hat für eine Stunde. Und ich dachte, Alter, wie kann man sich sowas überhaupt leisten? Also, weil ich war ja mit 18 auf dem Gymnasium oder 17, mit 17, da konnten sich die ganzen Kinder auch die Brötchen in der Mittagspause leisten aus der Mensa für irgendwie 2 Euro. Und ich habe es auch zusammengerechnet, 2 Euro mal 15 und das sind dann irgendwie 30 Euro. Und ich dachte, boah, ey, das ist, wie kann man sich das leisten? Weil dann aufs Jahr gerechnet, das 360 Euro und so weiter. Das ist, manchmal fühlt sich das immer noch irgendwie nicht wahr an, wie ein Traum.
Mhm. Wie ein Traum. Mittlerweile hast du deine eigene Produktionsfirma, die Bratan Productions, mit der du schon mehrere Serien auf eigene Faust umgesetzt hast. Nun kommt eine weitere dazu, nämlich das Gefangenenexperiment, über das wir mit dir heute sprechen möchten. Wie ist denn die Idee dazu entstanden?
Die Idee ist dazu entstanden, weil ich mich mit Psychologie gerne befasst habe, seit ich 11 bin oder 12 bin. Ich habe dieses Buch Emotionale Intelligenz gelesen. Und generell in der Schauspielschule beschäftigt man sich viel mit Psychologie, weil als zum Beispiel das erste Jahr macht man nichts anderes als Menschen beobachten und deren Körper, sozusagen wie sich deren Körper bewegt, die Physik nachzumachen oder deren Sprache nachzumachen. Und deswegen ist das, was mich schon immer interessiert hat. Und das Stanford Prison Experiment, das kannte ich schon damals. Und dann kam noch der Film, das Experiment mit Moritz Bleibtreu, was mir übelst gefallen hat. Und dann habe ich überlegt, okay, was wäre, wenn man das wiederholt, aber in echt und das nicht spielt? Weil jeder kennt doch mittlerweile das Experiment, den Film. Ich glaube, mehr Leute kennen das Experiment, den Film, als das Originalexperiment.
Mhm. Ja, richtig.
Und ich dachte, wenn alle das Experiment kennen, dann würden doch die Leute anders reagieren. Und dann dazu kam noch, als wir angefangen haben, das Casting und so weiter und die Leute aus meiner Community sozusagen rauszucasten, beziehungsweise es war ja kein Casting, sondern wir haben einfach nur aufgerufen und die ersten, die erschienen, die haben wir dann geholt und die anderen waren als Reserve, falls sozusagen jemand ausscheidet, also der nicht mehr mitmachen will. Also mein Team meinte, wir müssen die aufklären, worum es geht. Und ich dachte, okay, wenn wir die ja aufklären, worum es geht, dann erst recht wird sich das komplett verfälschen. Aber es ging komplett anders aus. Also es wurde nichts verfälscht. Also das war so absurd,
krass,
dass sich also eigentlich nach 60 Jahren nicht viel verändert hat, obwohl die Leute wussten genau, was auf sie zukommt.
Mhm. Slavik, magst du ganz kurz mal für die Leute, die das Experiment nicht kennen, mal kurz zusammenfassen, um was es da genau geht?
Im Stanford Prison Experiment ging es ursprünglich darum, man hat 12 Probanden genommen, 6 davon wurden eingeteilt in Wärter, die andere Hälfte in Gefangene, per Zufall wurden die eingeteilt. Das Experiment sollte 10 Tage gehen. Und man wollte überprüfen, wie verhalten sich die Menschen, wenn man ihnen Macht gibt? Wie sehr erfüllen sie diese Position, diese Rolle? Und das Original Stanford Prison Experiment wurde am 6. Tag abgebrochen, weil die Wärter die Gefangenen verletzt haben, es komplett außer Kontrolle geriet. Am 3. Tag ist jemand ausgeschieden aus dem Experiment. Also das hat einfach nicht funktioniert. Das gehört zu den Sternstunden der Psychologie, dieses Experiment. Das Experiment und das Stanford Prison Experiment und das Milgram Experiment. Und ich habe das Stanford Prison Experiment nachgestellt, auch mit Originalprobanden. auch ganz normale Menschen, keine besonderen Aggressiven oder sonst irgendwas. Und die auch in Gefangene und Wärter eingeteilt. Und was das Besondere bei meinem Experiment war, dass ich noch das Milgram-Experiment mitgenommen habe. Beim Milgram-Experiment ging es darum, dass man die Probanden genommen hat und denen gesagt hat, okay, auf der anderen Seite ist ein anderer Proband. Und immer wenn er falsch deine Fragen beantwortet, weil die haben einen Fragenkatalog sozusagen gelernt, dann musst du ihm immer in 50er Voltschritten oder 15 Voltschritten Stromschläge verpassen. Das geht bis zu einer tödlichen Dosis. Und ich habe mehrere Experimente in der gesamten Serie verteilt mit den Probanden gemacht. Und das ist das Besondere.
Mhm. Ah, okay, das ist der Unterschied. Mhm.
Genau.
Wer hat entschieden am Anfang, wer Häftling und wer Gefängniswärter wird?
Das wurde per Zufall, das wurde ausgelost.
Okay. Und wie haben die dann reagiert?
Das ist das Besondere.
Als sie wussten, darf man das schon verraten? Wie haben die reagiert, die Häftlinge?
Also ich kann das schon verraten, das war interessant, dass bevor wir mit dem Experiment angefangen haben, war die ganze Gruppe als eine homogene Gruppe zu sehen. Alle haben sich gefreut, alle waren gut gelaunt. Und dann, als wir eingeteilt haben, war die Gruppe, die Wärter war, die waren super gut gelaunt. Und die Gruppe, die Häftlinge, als Häftlinge eingeteilt wurden per Zufall, die waren plötzlich nicht mehr eine Gruppe. Also auch die Häftlinge an sich waren plötzlich in alle einzeln und nicht mehr als Gruppe und die Laune war komplett im Keller.
Ach krass. Und das waren Männer, Frauen, jung, alt?
Das war gemischt. Komplett Männer und Frauen, das waren gemischt und die Altersgruppen waren auch gemischt.
Mhm. Wenn man mal zurückblickt auf das Experiment von damals aus den 70ern, da stand in der Zeitungsanzeige, männliche Studenten für eine psychologische Untersuchung des Gefängnislebens gesucht, Tagesverdienst $15. Weil du gerade vorhin kurz angesprochen hast, dass diese Menschen aus der Community kamen, was waren das denn für Menschen? Also was haben die denn für Hintergrundgeschichten mitgebracht?
Die Hintergrundgeschichten waren unterschiedlich. Also das waren ganz normale Menschen, die jetzt nichts Besonderes waren. Jetzt keine irgendwie, wie gesagt, aggressiven oder psychisch gestörten Menschen oder irgendwie. Also es waren ganz, ganz normale Menschen. Ich habe nur über die Community gecastet, also den Aufruf gemacht, weil ich das nicht wollte über die Castingagenturen machen, weil ich das damals selbst erlebt habe, dass die Castingagenturen immer nur die casten, die selber gut kennen oder die einen guten Draht dazu haben. Deswegen wollte ich die Möglichkeit meiner Community geben.
Mhm. Und da war immer eine Verhaltenspsychologin mit dabei, oder?
Genau. Sie war dafür da, dass das wirklich psychologisch untermauert wird und nicht nur als eine Show angesehen wird oder eine Serie, sondern dass das wirklich Hand und Fuß hat. Und sie hat auch die Probanden immer beobachtet im Hinblick auf, dass die keine psychischen Störungen davontragen nach dem Experiment. Mhm. Weil wir haben das erlebt, was ich auch schon verraten kann, dass am ersten Tag schon ein Proband ausscheiden wollte. Also er wollte das Experiment verlassen. Und dann nach dem Gespräch mit der Psychologin ist er dann doch geblieben. Und wir haben gemerkt, und die Psychologin sagte das auch, dass wir dieses Experiment nicht 6 Tage machen hätten können, weil es einfach schon nach 3 Tagen außer Kontrolle geraten ist.
Mhm. Ah, das ist so krass.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie oft Konflikte eskaliert sind, aber dann hat das relativ früh schon angefangen.
Es hat sehr, sehr früh angefangen und in der letzten Episode, in der Episode 7, was ihr später auf Join sehen könnt, sieht man auch, da, als wir das Milgram-Experiment gemacht haben mit den Stromschlägen, das war so krass, dass selbst die Psychologin, die das Experiment geführt hat, wir haben das 1:1 nachgestellt, die war komplett geschockt, die konnte nach dem ersten Probanden, die hat erstmal eine halbe Stunde Pause gebraucht, weil die so schockiert war von dieser Brutalität. Und ich bin auch nochmal zu den Probanden hingegangen, die Stromschläge angeblich verteilt haben. Und ich sagte denen nochmal, ey Leute, die kriegen hinten gerade Stromschläge, obwohl die natürlich gespielt haben, als ob die Stromschläge bekommen. Und die meinten, ey, das ist mir scheißegal, dass die gerade Stromschläge bekommen. Ich sagte, Alter, du kannst die, wenn du das weitermachst, töten. Und die, ja, das ist mir scheißegal. Das ist krass. Und das hat nichts damit zu tun, um nochmal darauf zu sprechen zu kommen, dass das der Vorwurf ist zu den Probanden oder dass die irgendwie schlechte Menschen sind, sondern das hat mit dieser Umgebung und mit dieser Machterteilung zu tun. Das ist einfach krass. Also das findet man, wir beziehen uns auch immer in dem Experiment auf politische Sachen, auf berufliche Sachen, auf Sachen, die in unserem Alltag immer allgegenwärtig sind, weil diese Strukturen findet man in verschiedenen Positionen. Die findet man jetzt nicht nur bei uns in diesem kleinen Gefängnisexperiment. Das spiegelt eigentlich nur das Leben wider.
Slavik, also du hättest gedacht, dass das Experiment komplett anders ausgeht nach so und so vielen Jahren, weil die Menschen das eigentlich hätten wissen sollen, das hätten kennen können, sich der Aufgaben bewusst waren, die Zeiten sich eigentlich hätten ändern sollen, haben sie aber auch irgendwie nicht. Was ist so dein Eindruck vom kompletten Experiment, von der Aussage, die man jetzt sehen kann?
Ich dachte, wir drehen eine Show, die komplett langweilig wird, dass die Probanden sich alle so verhalten, wie sie es auch gesehen haben, wie das Experiment war. Also versuchen die sich sozusagen gegenteilig zu verhalten, gut zu verhalten, vor allem bei Kameras ja auch. Im Originalexperiment waren ja versteckte Kameras. Bei uns waren es ja Kameras, die direkt neben den Probanden standen. Aber das Krasse war, die waren noch brutaler, als die Kameras aus waren, was dann die Gefangenen berichtet haben. Und die Aussage ist, dass wir Menschen, nicht nur die Probanden, sondern das ist ja in Bezug auf uns Menschen, dass wir uns Menschen nach 60 Jahren überhaupt nicht verändert haben, sondern uns immer noch so verhalten wie vor 60 Jahren. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist, dass man weiter darüber aufklärt und dass man sich immer wieder dieser Situation bewusst wird. Vor allem, wenn man auch die Macht hat, in einer Position als Chef oder als Politiker oder eine andere Machtposition, auch als Eltern ist man ja in einer Machtposition gegenüber seinen Kindern. Und dass man sich immer wieder dessen bewusst wird und diese Macht eben nicht missbraucht.
Aber du hast ja selber gesagt, du bist nochmal zu jemandem hin und hast gesagt, ey Leute, da hinten im Hintergrund, die bekommen Stromschläge. Ja, und der sagte, das ist mir scheißegal. Der war jetzt nicht mega schockiert. Haben die Menschen, Häftlinge oder Gefängniswärter, haben die nach dem Experiment, waren die da von ihren Taten geschockt?
Die waren sich noch nicht dessen bewusst. Also ich glaube, es wäre interessant, nochmal mit denen zu sprechen, jetzt, nachdem das ausgestrahlt wird, nachdem die sich selbst sehen, nochmal danach mit denen zu sprechen. Aber die haben ja ein Interview geführt kurz danach. Also die waren schon geschockt, wie das alles so schnell ausging. Vor allem die Gefangenen waren darüber schockiert, weil die von dieser Brutalität vor allem in der Nacht schockiert waren, als ich nicht mehr da war, als das Team nicht mehr da war. Und wir hatten leider keine versteckten Kameras, um das zu beobachten. Die Gefangenen waren davon schockiert. Aber wie gesagt, nochmal, das hat nichts mit den Wärtern zu tun, dass die Wärter schlechte Menschen sind, sondern das hat was mit uns Menschen zu tun, die Macht einfach oft missbrauchen oder so komplett ausfüllen.
Gib mir nochmal kurz ein kleines gutes Gefühl, aber es waren immer Menschen da, Sicherheitspersonal oder so, die das trotzdem unter Kontrolle hatten, sodass nachts auch ohne Kameras nichts passieren konnte.
Es war immer Sicherheitspersonal da. Ja, es war immer Sicherheitspersonal da, dass nichts passiert. Es war auch immer ein Krankenwagen da, sozusagen, dass falls etwas passiert, dass man den Wärtern oder Gefangenen helfen kann. Aber es gab in einer Nacht, das wurde mir dann berichtet, das haben die Gefangenen mir gesagt, die konnten nicht auf Toilette gehen. Also die mussten immer von einem Wärter begleitet werden, weil in den Zellen gab es keine Toilette. Die Gefangenen haben mir berichtet, dass die Wärter denen verweigert haben, teilweise auf Toilette zu gehen. Die haben es hinausgezögert halt. Und da musste ich auch direkt in der ersten Nacht schon eine Ansage machen, dass das nicht geht. Also trotz des Experiments dürfen die nicht auf die Grundbedürfnisse denen verweigern. Und das hat sich dann auch sofort geändert. Aber das ist erschreckend einfach.
Krass, ja.
Also ich frage mich auch, ich glaube, was ich damit versuchen will, ist nicht nur das zu zeigen, dass 60 Jahre danach es immer noch sich nichts verändert hat, sondern dass man auch darüber aufklärt und dass man nochmal hinschaut und sieht, wie wir Menschen einfach ticken. Und das Interessante ist, in diesem Gefängnisexperiment ist es so, dass man nicht nur das beobachten kann von Macht, von Machtgefällen, sondern es sind ja ganz viele kleinere psychologische Experimente, wo man beobachten kann, wie zum Beispiel, wir haben getestet, wie wir in der Gruppe die Meinung übernehmen von anderen, obwohl wir genau wissen, dass die Meinung falsch ist, aber wir übernehmen diese Meinung nur, weil die Gruppe es sozusagen dieser Meinung ist. Und das ist interessant, dass das auch immer noch funktioniert. Also obwohl wir wissen, dass das falsch ist, trotzdem nehmen wir die Meinung einer Gruppe. Und solche kleinere Experimente sieht man auch. Und ich glaube, man kann vieles daraus lernen, wenn man einfach sich diese Sendung anschaut, dass man sich vielleicht auch mal anders verhalten soll. Auch wenn man denkt, hey, irgendwie die Gruppe ist aber anderer Meinung, obwohl man weiß, dass es falsch ist. Und auch andere kleinere Experimente.
Slavik, eine letzte Frage habe ich dazu noch. Hast du dich selbst auch mal in eine dieser beiden Rollen versetzt und dir mal überlegt, wie du zum Beispiel als Häftling oder als Gefängniswärter agieren würdest in so einer Situation?
Ich glaube, ich könnte nicht in der Position eines Wärters oder Gefangenen sein, weil ich mich so sehr mit diesem Thema beschäftige, dass ich so, sofort aus diesem Muster ausbrechen würde. Und bei mir ist es so, dass ich meine, das zieht sich auch wie ein Faden in meinem Leben, dass ich immer aus den Mustern versuche auszubrechen. Und ich habe das selber erlebt, zum Beispiel, ich habe hier eine Machtposition gegenüber meiner Community. Ich versuche in meinen, zum Beispiel, wenn man jetzt auf Join das bezieht, auf die Projekte, wir hatten ja das Gefangenexperiment, nicht der Regen, die Schule des Slavik, und ich hätte die Macht sozusagen auszuwählen, was ich meiner Community zeige, welche Show. Aber ich habe alle drei Shows gedreht und habe meiner Community zur Auswahl gegeben, welche Show die sehen wollen. Also ich habe sozusagen meine Macht an die Community übertragen. Und wo ich selber sozusagen Machtmissbrauch erlebt habe, was zum Beispiel im Kleinen immer wieder passiert, das war damals, als ich von der Grundschule aufs Gymnasium hätte wechseln sollen. Aber meine Lehrerin hatte als einzige die Macht zu bestimmen, wo ich hinkomme, ob ich mit die Realschule komme oder aufs Gymnasium. Und sie hat eben, weil sie mich nicht mochte, einfach gesagt, okay, geht auf die Realschule. Und ich glaube, diesen Machtmissbrauch sehen wir ganz oft in kleinen Dingen, aber wir sind uns dessen vielleicht gar nicht bewusst.
Und wir sind uns nicht bewusst, dass auch die schlimmen Dinge, die vor Jahrzehnten in der NS-Zeit etc. passiert sind, dass sich das vielleicht doch nicht... Ich meine, man lehnt sich immer so schön zurück und sagt, nein, das kann nicht nochmal passieren. Wir sind uns der ganzen Gefahren bewusst und des Machtmissbrauchs. Und das stimmt einfach gar nicht, was auch dein Experiment wieder zeigt.
Das stimmt.
Letzte Frage, Slavik. Was bedeutet für dich Glück?
Glück bedeutet für mich, dass man das machen kann, worauf man Lust hat und dass man gesund ist und jeden Tag einen Tag mehr leben darf.
Schön.
Das ist schön.
Slavik, 26. November, das Gefangenenexperiment können wir wärmstens empfehlen bei Join und wir bedanken uns vielmals, dass du heute kurz Zeit für uns hattest.
Danke, dass ich bei euch im Interview sein durfte.
Wir freuen uns schon auf nächste Experimente und Folgen von dir. Dankeschön. Hab einen schönen Tag noch, Slavik. Tschüss.
Danke, euch auch einen schönen Tag. Ciao.
Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Wenn man mich und Sie jetzt in so ein Gefängnis stellen würde, Frau Hoffmann, ja, und man würde mir
die Aufgabe des Gefängniswärters geben, würde ich nachts pinkeln gehen dürfen? Überlegen. Mhm. Sie würden Ihre Macht wirklich auch ausnutzen?
Sie dürften deswegen nicht aufs Klo, weil ich selbst schlafen würde. Also ich würde halt irgendwann einpennen, weil bei Ihnen passiert ja nichts, wenn Sie in so einer Zelle sitzen, wow. Oder?
Ich glaube, ich wäre echt arm dran. Ich wäre wirklich arm dran, wenn der Herr Kollmann mein Gefängnis wäre. Würden Sie psychologisch so ablosen. Wirklich.
Und andersrum, wenn Sie jetzt...
Ich würde Sie sofort freilassen.
Das glaube ich nicht.
Natürlich.
Ich kenne doch Sie. Ich sehe es in den teuflischen Augen, dass sie sich...
Ich werde den Schlüssel verschlucken. Ja. Ganz ehrlich, ist es trotzdem total crazy und traurig und seltsam, dass Menschen aus der Geschichte nicht lernen. Apropos, ne? 11% für die AfD, ich sag nix.
Wo 11%?
Naja, bei der Bundestagswahl.
Ach so, ja, ist schon so lange her.
Ja, ist ja egal. Wir lernen nichts aus der Geschichte.
Ja. Jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür, Frau Hoffmann. Haben Sie mir schon ein Weihnachtsgeschenk besorgt? Haben Sie schon eins?
Wollten Sie was?
Ja, so ein...
Schenken wir uns was?
Ach, Frau Hoffmann.
Vielleicht schenken wir uns was Schönes an Silvester, weil an Weihnachten kriegt doch jeder überall irgendwas.
Wir wichteln ja hier auch im Sender, Frau Hoffmann. Ne?
Das stimmt.
Und
ich freue mich voll. Ich habe so geile Sachen gekauft.
Jetzt passen Sie auf, die Kolleginnen und Kollegen hören ja eh nicht zu. Ja?
Die hören uns nicht.
In unserem Podcast. Deswegen kann ich jetzt erstmal schon mal verraten an der Stelle, wen ich wichtel, sage ich nicht. Es ist eine Kollegin. Aber ich kann schon mal verraten und schon mal spoilern, was sie von mir bekommt.
Wirklich? Ja. Sagen Sie das?
Oder? Kann ich sagen.
Weiß ich nicht.
Ja doch. Also zur Auswahl standen zwei Jahreskalender, weil ich mir denke, so ein Jahreskalender ist schon was, ja, was man brauchen kann und so. Der eine Jahreskalender lautet Fickende Tiere 2022. Ja. Und der andere, und den habe ich mir jetzt für Sie ausgesucht, sind
Kackende Tiere.
Ja, der Kackende Tiere Kalender 2022, braucht man, den kriegt die Kollegin.
Vorne drauf ein Eisbären, der eine schöne braune Wurst rauslässt.
Ich finde,
wenn es noch Eisbären gibt, die kacken können. Muss man ja auch mal so sehen.
Ich finde, es ist kreativ. Ich habe mir was dabei gedacht. Ja, und es ist nicht einfach so mal schnell irgendwas gekauft.
Und wenn sie den nicht haben will, nennt sie sich einfach den Kalender, den wir heute vorgestellt haben,
ja,
in der Sendung. Und zwar
das ist auch ein, da unten
Dackel Girls and Cars.
Genau, es ist
Oldtimer, blanke Brüste und Dackel.
Und Dackel.
Was will man mehr?
Aber wissen Sie, ich stelle mir die Frage, konnte sich der Herausgeber nicht entscheiden, was er rausbringen will und hat dann einfach
alles genommen, was er gerade zur Hand hatte?
Also nackte Frauen. Dann hat er sich gedacht, ach so, ein Dackelkalender wäre auch was, aber was mit Autos wäre auch nicht schlecht. Und dann hat er sich gedacht, ich verbinde das einfach alles.
Ich frage mich, ob der Rauer Dackel auf Seite 1 sich aussuchen konnte oder bei der Blondine nebendran sitzt oder bei der Brünette vorne auf der Motorhaube fliezt.
Das sind Fragen, die wir niemals klären werden,
nie. Fruchtmann
wahrscheinlich. Ja. Außer wir machen ein Interview nächste Woche.
Außer wir machen selber mal einen Kalender.
Den Hoffmann-Kollmann-Jahreskalender mit Hoffmann-Kollmann, mit Alkohol würde ich sagen.
Ja. Wir posieren jedes Mal mit einer Flasche Alkohol mit einer anderen.
Und Katerrezepte vielleicht.
Oh, sehr gut.
Machen wir nächstes Jahr. Ja.
Ja, Herr Kollmann.
Ach, Frau Hoffmann, ich bin auch ein bisschen durch jetzt, ne?
Wir machen noch Märchen. Wir machen jetzt noch Märchen. Oh, ach, wie gut es niemand weiß.
Dass Frau Hoffmann. Weiß jetzt nicht.
Ja. Herr Kollmann, wir machen jetzt noch ein Märchen. So, und jetzt habe ich schon verraten, was es ist. Jetzt machen Sie mal Tschüss.
Ja. Tschüss, macht es gut und wir hören uns nächste Woche zur vorletzten Hoffmann-Kollmann-Sendung für dieses Jahr. Ja?
Ja.
Und an Silvester kriegt man uns dann nochmal, also dieses Spiel braucht schon wieder Hoffmann. Ach, ist das nervig. Für Elise auch noch.
Oh, ja, Entschuldigung.
Ja. Ich bin heute so ein bisschen träge, auch einen Knopf drücken. Ja? Aber ich drücke jetzt einfach mal. Ja? Tschüss.
Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
Und jetzt der Mashup.
Take on me.